Deutschlandfunk.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört den Hörsaal, einen Wissenspodcast von Deutschlandfunk Nova. Wir liefern euch zweimal die Woche die interessantesten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Katrin Ohlendorf und das ist unser Thema heute.
Die Ungleichheit hat in den letzten Jahren wieder Dimensionen erreicht, die man zuletzt in den Dekaden um 1900 gesehen hat. Das Vermögen von Milliardären oder die Vermögen von Milliardären sind zuletzt mit jährlich über 10% gewachsen. Die der reichsten Deutschen allein zwischen 2020 und 2023 um 75%. Individuelle Anstrengungen, individuelle Leistungen können die immer größere Schieflage nicht mehr korrigieren. Problematisch ist auch der politische Einfluss, der von konzentriertem Reichtum ausgehen kann.
Das ist Klaus Weber, er ist Historiker und er erklärt gleich, wie es kommen konnte, dass die Reichen in Deutschland immer reicher wurden, wie ungleich das Vermögen bei uns heute verteilt ist, wie und mit welchen Folgen sich diese Schieflage noch weiterentwickeln könnte und last but not least, wie wir diese Entwicklung denn vielleicht auch bremsen könnten. Über Reichtum und Überreichtum heißt sein Vortrag. Und mit dem hat Klaus Weber sich am 7. Juli 2026 in den Ruhestand verabschiedet. Bis dahin war er Professor für europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Ja, allerdings wird sein Ruhestand wohl nicht ganz so ruhig. Er bleibt der Viadrina nämlich treu. Und jetzt hier im Hörsaal für euch Klaus Weber.
Sie vermuten vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte, wenn ich Reichtum und Überreichtum thematisiere. Ich will gleich vorausschicken, es geht nicht um moralische Urteile, ethische Einstufungen. Reichtum macht Menschen nicht schlechter oder böser, genauso wenig wie Armut Menschen besser macht. Tugendhafter, wie es vielleicht manchmal im Märchen vorkommt. Im Gegenteil, Armut kann eben auch Menschen korrumpieren, ja, weil man eben in Dilemmata kommt, ebenso wie Reichtum korrumpieren kann. Es geht hier um ökonomische, um wirtschaftliche Fragen, vielleicht auch wirtschaftsethische, aber nicht um moralische Fragen. Ja, also in meinen eigenen Forschungen habe ich mich eine Zeit lang näher mit der Familie Rothschild beschäftigt und zunächst sollte dieser Vortrag einen auf sie bezogenen Untertitel erhalten, denn ich wollte zunächst deren gemeinnütziges Engagement, also sie waren im 19. Jahrhundert als Bankiers in Frankfurt, London, Wien und Paris und dann mit Investitionen in viele Industriesparten zu großem Vermögen gekommen. Ich wollte deren gemeinnütziges Engagement mit dem heutiger sehr reicher Menschen vergleichen. Im Zuge der Vorbereitungen hat sich mir aber eine ganz andere Frage aufgedrängt, die ich für viel dringlicher halte. Es soll nicht um die gemeinnützigen Engagements vor 100 oder 150 Jahren gehen, sondern um die ganz großen Vermögen selbst mit einem Fokus auf Deutschland heute. Also die Frage lautet, welche Folgen gesellschaftlich-politisch hat die ungebremste Konzentration von Reichtum in den Händen einer ziemlich überschaubaren Gruppe von Bürgern? Denn die Ungleichheit hat in den letzten Jahren wieder Dimensionen erreicht, die man zuletzt in den Dekaden um 1900 gesehen hat, in denen auch das Vermögen und der gesellschaftliche politische Einfluss des Großbürgertums ihren Zenit hatte. Im 19. Jahrhundert ermöglichten die Industrialisierung, die allgemeine Liberalisierung der Wirtschaft zahlenlosen erfolgreichen Unternehmern den Aufbau großer und größter Vermögen, nicht nur in der Industrie, auch in der industriellen Landwirtschaft, im Transportsektor oder im Banken- und Versicherungswesen. Neben dem so aufsteigenden Bürgertum verfügte auch der Adel noch immer über sehr große Vermögen, aber auch diese Gruppe, traditionell eher auf Land- und Forstwirtschaft ausgerichtet, diversifizierte ihre Investitionen auch in die Industrien hinein. Begünstigt wurde das durch zunächst niedrige Löhne, die stiegen dann im 19. Jahrhundert, aber die Lohnnebenkosten blieben sehr niedrig. Vor allem aber, das ist ein wichtiger Punkt, wurden Gewinne, Vermögen und Erbschaften in den meisten Ländern bis zum Ersten Weltkrieg, wenn überhaupt, dann nur niedrig besteuert. Deshalb besaß im späten Kaiserreich das reichste Prozent der Bevölkerung, das waren gut 600.000 Menschen, etwa die Hälfte allen Reichtums des Landes. Den Rest teilten sich die übrigen 65 Millionen. Das nach Steuerleistung abgestufte Dreiklassenwahlrecht des Kaiserreichs sorgte dafür, dass die Reicheren nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die deutliche politische Übermacht hatten. Je nach Profil der Wahlkreise konnte eine Stimme der ersten Wählerklasse ein mehrhundertfaches einer Stimme der dritten Wählerklasse zählen. Also drei Klassen nach den Steuerleistungen der Bürger oder man könnte im Kaiserreich auch noch sagen Untertanen. Erst ab 1914 wurden die Steuern im Deutschen Reich drastisch erhöht oder überhaupt erst eingeführt, vor allen Dingen zur Finanzierung des Krieges. Und nach dem Krieg wurden sie nicht wieder abgeschafft. Deutschland musste hohe Reparationen zahlen und die Nationen der Sieger mussten auch die während des Krieges aufgenommenen Kredite zurückzahlen, vor allen Dingen an Kreditgeber in den USA. Dafür griffen all diese Staaten ihren Bürgern mit progressiven Steuertarifen in die Tasche. Hinzu kam in der Zwischenkriegszeit ein massiver, also zumindest in der Weimarer Republik, ein massiver Ausbau der Wohlfahrtssysteme, die Versorgung der Kriegerwitwen, die Ausweitung der Sozialversicherungen auf Arbeitslosigkeit, große Programme zur Errichtung von Sozialwohnungen und bald folgte der nächste Krieg. Tatsächlich hat es nie und nirgendwo in den Industrieländern solche Rückverteilungen über die Steuern, Rückverteilungen des erwirtschafteten Reichtums gegeben wie ab den Weltkriegen und insbesondere gleich nach den Weltkriegen. Die Entwicklung verläuft in anderen europäischen Industrieländern ganz ähnlich, aber ich möchte das hier am deutschen Beispiel sichtbar machen. In den vier Jahrzehnten zwischen 1915 und 1955 fiel dann dadurch das Vermögen der Reichsten drastisch. Und das soll hier illustriert sein am reichsten Perzentil, also dem reichsten Hundertstel aller Bürger. Wie gesagt, im Kaiserreich besaß dieses 1% noch knapp die Hälfte des Volksvermögens und 1950 besaß dieses reichste Hundertstel nur noch ein Viertel davon. Und bis in die 2000er Jahre blieb dieser Anteil etwa in diesem Band zwischen 20% und 25%. Die Ursache für den Rückgang war während des Ersten Weltkrieges das Schrumpfen von Unternehmenswerten, danach die Hyperinflation und die Weltwirtschaftskrise, vor allem aber die Steuerreform der Weimarer Republik, der ersten wirklichen deutschen Demokratie, die selbstverständlich auch dem Dreiklassenwahlrecht ein Ende setzte. Mit der Republik kam eine progressive Einkommenssteuer mit einem Spitzensatz von 60%, eine Vermögenssteuer mit Sätzen von 12% bis 65% und eine Stärkung der Erbschaftssteuer. Außerdem die Abschaffung der Fideikommisse, mit der die adeligen Vermögen ganz von der Steuer befreit waren. Zum Vergleich, in der BRD lag die seit fast 30 Jahren gar nicht mehr erhobene Vermögenssteuer bei maximal 1%. In der DDR 2,5%. Steuervergehen wurden in der frühen Weimarer Republik mit Geldstrafen bis zum 20-fachen der hinterzogenen Summen oder mit Gefängnis bestraft. Die Maßnahmen bewirkten bis 1925 eine Verdoppelung des Steueraufkommens der Republik. Maßgeblich dafür waren Reichskanzler Gustav Bauer von der SPD und vor allen Dingen Matthias Erzberger, der Finanzminister aus der Zentrumspartei. Heute könnte man sagen, eine schwarz-rote Koalition oder präziser schwarz-rot-gelb, denn auch die linksliberale Deutsche Demokratische Partei war an dieser Regierung Bauer beteiligt. Das regt zumindest zum Nachdenken darüber an, was aus Sozialdemokratie, politischem Katholizismus und Liberalismus in Deutschland geworden ist. Wie Sie wissen, wurde Erzberger 1921 von Rechtsextremisten ermordet. Spätere Koalitionen hüllten seine Steuerreform ab 1925 wieder massiv aus und sie strichen alle Strafen auf Steuervergehen ersatzlos. Die nächste Disruption, der nächste Bruch, die nächste Zäsur kam nicht erst mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Wie etwa Hitlers Anordnung von 1934 zeigt, der sich damit von allen Steuerpflichten selbst befreite. Das soll jetzt hier nicht vertieft werden. Erstens aus einem systematischen Grund, im Gegensatz zur Weimarer Republik, zur Bundesrepublik und sogar zum Kaiserreich war der NS-Staat kein Rechtsstaat. Und zweitens, weil diese Ausführungen auch nicht denunziatorisch wirken sollen. Es gab ja auch nach 1945 große Vermögen, die nicht auf den Verbrechen des NS-Regimes aufgebaut waren. Und es braucht auch keine Diktatur, um extreme Ungleichheiten zu erzeugen. Aber sie kann dabei helfen. Deshalb sollen zwei Wege der Bereicherung in der NS-Zeit keinesfalls übergangen werden. Erstens den millionenfachen Einsatz von Zwangsarbeitern in allen Sektoren der Wirtschaft und die sogenannten Arisierungen, also die Enteignung von Unternehmern, die nach nationalsozialistischer Definition als jüdisch galten. Der wohl bekannteste Fall der Profiteure war Günter Quandt, der schon im Kaiserreich ein Unternehmenskonglomerat aufgebaut hatte, in den 1920er Jahren in die Rüstungsindustrie einstieg und ab 1933 arisierte Unternehmen dazukaufte und in seinen Betrieben gewinnbringend Tausende von Zwangsarbeitern einsetzte, von denen viele ums Leben kamen. Wie viele andere Unternehmer dieses Schlages wurde Quandt nach 1945 als Mitläufer eingestuft und nie zur Verantwortung gezogen. Auch weil seine Fabriken für die britische Industrie von Interesse waren. Die meisten lagen in der britischen Besatzungszone, deshalb wären die britischen Militärbehörden dafür zuständig gewesen. Seine Erben stellen heute eine der reichsten Familien in der Bundesrepublik. Sie hatten zum Beispiel gemeinsam gut 46% der Aktien von BMW. Nach dem Zweiten Weltkrieg drückten direkte Kriegszerstörungen und die alliierte Demontage von Industriebetrieben auf die großen Vermögen und in etwa gleichem Maß eine aktive Steuer- und Abgabenpolitik. In der Bundesrepublik zog das 1952 erlassene Lastenausgleichsgesetz die noch vorhandenen Vermögen heran, um diejenigen zu unterstützen, die durch den Krieg und seine Folgen besonders getroffen waren, etwa durch Bombardierungen oder durch die Vertreibung aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße. Ähnlich wie die Vermögenssteuer der Weimarer Republik, die hatte man zunächst Reichsnotopfer genannt, schöpfte auch der Lastenausgleich oberhalb eines mäßigen Freibetrages 50% der Vermögen ab. Gezahlt werden konnte das in Raten bis in die 1970er Jahre. Der Anteil der Reichsten am Volksvermögen ist, wie gesagt, ab den 50er Jahren unter anderem deshalb unter dem Band von 20% und 25% geblieben, weil es diese Steuerung gab, aber auch, weil das Wirtschaftswachstum dieser Dekaden mehr als heute auch den mittleren Schichten zugute kam. Seit den 90er Jahren hat sich die Entwicklung wieder umgekehrt. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass das Gesamtvermögen aller Bürger am reichsten Perzentil noch stärker gestiegen ist als bislang angenommen. Das ist auf mindestens 35%, eher noch darüber, und es wird unweigerlich weiter ansteigen. Das liegt vor allem an der Bedeutung der Erbschaften im Vermögensbau, wie nicht nur der Makroökonom Marcel Fratscher betont, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schon in 2010 wurde wieder mehr als die Hälfte des Volksvermögens so übertragen, und zwar vor allen Dingen in den oberen Perzentilen, wo das Vermögen eben konzentriert ist. All diese Untersuchungen zeigen, dass wir uns fast schon wieder auf dem Niveau der Ungleichheit befinden wie vor 120 Jahren im Kaiserreich. Diese Verschiebungen sind erst in den letzten Jahren sichtbarer geworden, unter anderem, weil der Deutsche Bundestag seit 2021 nicht mehr nur den Armutsbericht, sondern zweijährlich einen Armuts- und Reichtumsbericht erstellen lässt. Hinzu kommen das sozioökonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die alle 5 Jahre erstellte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts und Studien des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, um nur einige zu nennen. Ergänzt wird das durch Einzelstudien wie die von Martina Linartas, die dafür auch Interviews mit Menschen aus Deutschlands Wirtschaftselite geführt hat. Einige von Ihnen werden das Buch kennen. Ich habe das auch selbst für diesen Vortrag genutzt. Es war ein Zehntel der Interviewpartner weiblich. Ja, deshalb benutze ich auch hier das generische Maskulinum. Also die Vermögen massieren sich vor allen Dingen bei Männern. Und auf der anderen Seite sieht es so, dass Armut bei Frauen überproportional zu Buche schlägt. Aber ab welchen Summen ist man reich und was ist Überreichtum? Das sieht jeder und jede anders. Armut dagegen ist statistisch und staatlich definiert. Armutsgefährdung setzt ein, wenn man weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens bezieht. Rund 1400 Euro für Alleinstehende, rund 3000 für ein Paar mit zwei Kindern. Und die Untergrenze ist evident. 0 Euro bei Einkommen und 0 Euro bei Vermögen. Im Gegensatz dazu ist die Grenze zum Reichtum und zum Überreichtum verschwommen und vor allen Dingen kennt er keine Obergrenze. Die Journalistin Julia Friedrich hat das gut veranschaulicht. Nehmen wir an, dass auf ein DIN A4-Blatt, kariert, jeder Zentimeter 50.000 Euro darstellt. Und tragen wir jemanden mit einem solchen Vermögen ganz unten ein. Dann besitzen die, die am oberen Blatt dran zu Hause sind, 1,5 Millionen. Folgen wir Julia Friedrich, dann wäre jemand mit 1,5 Millionen Euro noch nicht einmal reich. Denn erst mit mehreren Millionen könnte eine Familie ihren Unterhalt oder zumindest einen Großteil davon aus den Vermögenserträgen bestreiten. Wie sieht das aber bei vielen Milliarden aus? Das Vermögen der Familie Quandt lag schon vor 30 Jahren bei über 31 Milliarden Euro. 2024 schätzte das Wirtschaftsmagazin Bilanz das Vermögen von Dieter Schwarz auf knapp 44 Milliarden. Er war lange alleiniger Inhaber der Schwarz-Gruppe, zu der die Ketten Kaufland und Lidl gehören. Das Vermögen der Familie Böhringer von Baumbach, Eigentümer des Chemie- und Pharmaunternehmens Böhringer Ingelheim, liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Milliarden Euro. Es dürfte das größte in diesem Land sein. 100 Milliarden, das ist eine Zahl mit 11 Nullen, auf den ersten Blick eigentlich jenseits aller Vorstellungskraft. Wenn man für das Vermögen der Familie Böhringer von Baumbach nur 50 Milliarden ansetzt, also an der unteren Schwelle dieser Schätzung, der Einstufung. Wo müsste man dann die Markierung für diese Summe anbringen? 50 Meter über dem DIN A4-Blatt oder 100 Meter? Tatsächlich müsste man sie für Böhringer auf einer Höhe von 10 Kilometern über dem Blatt anbringen, für Dieter Schwarz bei 8 Kilometern. Das ist dort, wo die Flugzeuge ihre Streifen in den Himmel kratzen. Das aufaddierte Vermögen aller 250 Milliardäre in diesem Lande beläuft sich laut Manager-Magazin auf 1.000 Milliarden, also eine Billion. Nach neuesten Berechnungen des Netzwerks Steuergerechtigkeit sogar auf 1,4 Billionen. Die großen Vermögen, seien es jetzt viele Millionen oder viele Milliarden, sind hier vor allem über die Personengesellschaften entstanden, gebildet, erarbeitet worden, also über Privatfirmen, die nicht als Aktiengesellschaften börsennotiert sind. Diese Gesellschaftsform ist in Deutschland sehr viel häufiger als etwa in Großbritannien oder in den USA. Das ist auch der Grund dafür, dass wir hier über die großen und ganz großen Vermögen sehr viel weniger wussten als in anderen westlichen Industrieländern, denn Personengesellschaften sind nicht zu jährlicher Offenlegung der Bilanzen verpflichtet, wie das bei Aktiengesellschaften der Fall ist. Das ist der wichtigste Faktor für die wachsende Vermögensungleichheit in Deutschland. Aber auch das Gesamtvermögen einer breit verstandenen Mittelklasse ist seit den 1990er Jahren gewachsen, vor allem durch den Erwerb von Immobilien. Selbstgenutzte und vermietete Häuser und Wohnungen oder auch Anteile von Wohnungsgesellschaften, wie zum Beispiel die der umstrittenen Deutsche Wohnen. Als Kapitalanlage sollen vermietete Immobilien wie andere Anlagen auch höchstmögliche Renditen abwerfen. Deshalb, und weil der Anteil an Sozialwohnungen auf dem Markt zugleich sinkt, sind die Mieten so stark gestiegen wie in den letzten 10, 20 Jahren. Weil Wohneigentum bei den ärmeren 50% der Bevölkerung fast nie vorhanden ist, hat diese Entwicklung wesentlich dazu beigetragen, dass deren Anteil am Volksvermögen von 1990 bis 2005 von 15% auf nur noch 5% gesunken ist. Immer mehr Haushalte müssen mehr als 40% des Einkommens für die Miete aufbringen. Die Zahl dieser als überlastet geltenden Haushalte hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Neben der Ungleichheit in der vertikalen Dimension, also zwischen den Schichten der Gesellschaft, gibt es auch eine Ungleichheit in der horizontalen Dimension, zwischen dem östlichen und dem westlichen Deutschland. Auch dieser Aspekt ist für Sie alle nicht neu, aber ich muss es hier hervorheben. In Westdeutschland erzielt man nicht nur höhere Einkommen, man verfügt dort im Schnitt auch über das 2,5-fache bis 3-fache der im Osten vorhandenen privaten Vermögen. In der DDR war Vermögensbildung kaum möglich, Und bei den Privatisierungen der DDR-Betriebe kamen vor allen Dingen westliche Käufer und Investoren zum Zuge. Entsprechend bescheiden fallen in den neuen Bundesländern auch Erbschaften und Schenkungen aus. Und das wird ohne strukturelle Veränderungen auch so bleiben, denn große Vermögen wachsen grundsätzlich schneller als kleine und mittlere. Das Vermögen von Milliardären oder die Vermögen von Milliardären sind zuletzt mit jährlich über 10% gewachsen, die der reichsten Deutschen allein zwischen 2020 und 2023 um 75%. Und zwar in den Jahren der Covid-Pandemie und gleich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, also über heftigste Disruptionen und Risse hinweg, die für viele andere Menschen existenzielle Krisen verursacht haben. Individuelle Anstrengungen, individuelle Leistungen können die immer größere Schieflage nicht mehr korrigieren. Bildung zum Beispiel galt doch immer als das Aufstiegsversprechen. Aber im Osten Deutschlands kann man bis heute nicht einmal mit akademischen Abschlüssen die Vermögen aufbauen, die im Westen unter Bürgern mit einem mittleren Abschluss verbreitet sind. Martina Linartas hat das so zugespitzt. Im östlichen Deutschland leben und arbeiten die Menschen viel näher am Ideal der Leistungsgesellschaft, näher als im Westen. Das gilt selbstredend ebenso für die Menschen im Westen, die auch nicht von den Renditen aus Vermögen leben können, sondern die auf ihre tägliche Arbeit angewiesen sind, als Angestellte, als Unternehmer, als Freiberufler. Und im Westen sind sehr viel mehr Menschen von einer Erbengesellschaft begünstigt. Problematisch ist nicht nur die mit dem Vermögen ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen Chancen jedes Einzelnen, problematisch ist auch der politische Einfluss, der von konzentriertem Reichtum ausgehen kann, durch den Kauf und die Beherrschung von großen Medien, den Einfluss auf Wissenschaft, durch effiziente Lobbyarbeit von Unternehmern und Unternehmensverbänden. Wir können gerade dabei zuschauen, wie jenseits des Atlantiks ein immer als unerschütterlich geltendes politisches System durch Geld korrumpiert wird. Hinzu kommt der exzessive Ressourcenverbrauch. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung verursachen beinahe die Hälfte aller CO2-Emissionen. Das reichste Perzentil, das reichste Hundertstel, verursacht 17% der Emissionen. All dies wäre schon alleine ein hinreichender Grund, Überreichtum massiv zu dämpfen. Das wollte schon 1797 der englische Philosoph Thomas Paine aus anderen Gründen, und zwar mit dem Instrument eines Grunderbes oder Sozialerbe, wie man das heute auch nennt. Dieses Grunderbe sollte vor allen Dingen landlose Menschen dafür entschädigen, dass wie schon vorherige Generationen durch die lange zurückliegende Einführung von privatem Eigentum an Boden um ihr natürliches Erbe gebracht worden sind, um ihren naturrechtlich gegebenen Anteil an dieser Erde. Aus einem dafür zu schaffenden Nationalfonds sollte jedem Briten, jedem, ja, egal ob er nun Grund oder Boden besaß oder nicht, bei Erreichen der Volljährigkeit 15 Pfund Sterling ausgezahlt werden. Das war damals sehr viel Geld, etwa der halbe Jahreslohn eines Landarbeiters. Diese Idee hat vor 50 Jahren der britische Ökonom Anthony Atkinson wieder aufgegriffen und seit den Publikationen seines Schülers Thomas Piketty, der Name ist sicher bekannter noch als der von Atkinson, wird das Konzept des Grunderbes breiter diskutiert. Hierzulande unter anderem von Charlotte Bartels, Professorin für Finanzwissenschaften an der Universität Leipzig, oder von Tim Böhnke, zuletzt Juniorprofessor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie haben in vielen Varianten berechnet, wie eine Reform der Erbschaftssteuer, die Wiedereinsetzung der Vermögenssteuer und die Einführung eines Grunderbes auf Überreichtum wirkt, wobei Überreichtum bei diesen Berechnungen erst bei der Schwelle von 100 Millionen Euro beginnen soll. Um überhaupt einen messbaren Effekt zu erzielen, müsste das Grunderbe für jeden Bürger, der dann ins 18. Lebensjahr kommt, bei mindestens 20.000 Euro liegen. Und erst ein Grunderbe von 100.000 Euro und entsprechend höhere Besteuerung der Überreichen würde die Ungleichheit binnen 10 Jahren tatsächlich deutlich mindern. Der Anteil der unteren Hälfte der Bevölkerung am Volksvermögen würde um 4% steigen. Der Anteil derer mit 100 Millionen Euro und mehr würde um etwa 10% fallen. Diesen Rechenmodellen zufolge ist also ein Umsteuern möglich. Ein Umsteuern, das den allergrößten Teil der Steuerzahler nichts kosten und allen jüngeren Bürgern eine solide Grundlage für den Staat ins Leben bieten würde. Jetzt ist es besorgniserregend, dass ausgerechnet die Partei in den an Vermögen und Erbschaften armen Bundesländern so erfolgreich ist, die eine Erhöhung und konsequentere Durchsetzung der Erbschaftssteuer, eine höhere Besteuerung von Spitzeneinkommen und die Wiedereinsetzung der Vermögenssteuer ebenso scharf ablehnt wie die FDP. Eine Umsetzung des Wahlprogramms der AfD würde den Reichsten die größten Steuererleichterungen bescheren und es würde das Armutsrisiko für die Haushalte ohne jedes Vermögen noch stärker steigen lassen, als es bei einer Umsetzung des FDP-Programms der Fall wäre. Das liegt unter anderem an der Unkenntnis der wahrhaft grotesken Einkommens- und vor allen Dingen Vermögensunterschiede. Es soll bei diesen Modellen, die ich eben erwähnt habe, nicht um Omas Häuschen gehen und auch nicht um das Vier- oder Sechsfamilienhaus, das sich ein gut verdienender Handwerksmeister oder Angestellter erarbeitet und womöglich mit viel Eigenleistung hergerichtet hat und jetzt vermietet, mehr zur Absicherung der Kinder als für sich selbst. Es soll um Vermögen ab 50 oder 100 Millionen Euro gehen. Dass dieser Schritt möglich wäre, zeigen prominente Beispiele. Selbst die Öl-, Stahl- und Eisenbahnmagnaten John Rockefeller, Cornelius Vanderbilt und Andrew Carnegie in den USA, also diese amerikanischen Räuberbarone, man nannte sie wirklich Robber Barons, denn die Methoden, mit denen sie zu ihrem Geld gekommen sind, darin waren sie wirklich nicht zimperlich. Also diese Magnaten und die Reichsten im Europa dieser Zeit haben freiwillig größere Summen in gemeinnützige Stiftungen gesteckt, als man mit einer solchen Reform heutigen Milliardären und vielhundertfachen Millionären zumuten würde. Und um nun doch noch die Rothschilds zu bemühen, Nathan Rothschild oder Rothschild, um 1900 auch ganz oben auf der Richlist, die wurde auch damals in Zeitungen veröffentlicht, der steckte über seine zweite Lebenshälfte hinweg etwa ein Viertel seines Gesamtvermögens in gemeinnützige Einrichtungen. Eine Wohnungsbaugesellschaft, die in London tausende von Einheiten für einkommensschwache Familie errichtete, eine kostenfreie Schule im armen Londoner East End, das war um 1900 die größte Schule auf der Welt mit tausenden von Schülern und sehr modern, oder Altenheime, um nur ein paar der wichtigen Initiativen zu nennen. Sein Vermögen, ca. 15 Millionen Pfund, heute wäre das ein Multimilliardenbetrag, entsprach etwa 1% des damaligen britischen Bruttoinlandsprodukts. In dieser Größenordnung, verglichen mit unserem Inlandsprodukt in Deutschland heute, liegen auch die Vermögen der erwähnten Böhringer von Baumbach und Schwarz. Auch Schwarz, Böhringers, viele andere wirklich reiche und überreiche Menschen engagieren sich gemeinnützig mit vielen, vielen Millionen. Aber um sich dem Habitus der Großbürger der Dekaden um die vorherige Jahrhundert wieder anzunähern, müsste es um zig Milliardenbeträge gehen. Aber auch heute haben viele Reiche und Überreiche diese groteske Ungleichverteilung als ein Problem erkannt und verlangen selbst von ihren Regierungen, dass man sie höher besteuere. Am bekanntesten in den USA sind das die Patriotic Millionaires, unter ihnen die Walt Disney-Erbin Abigail Disney und die Rockefeller-Erbin Valerie Rockefeller. In Deutschland ist es vor allen Dingen die Initiative für Steuergerechtigkeit, in der sich zum Beispiel die BASF-Erbin Marlene Engelhorn und der Verifox-Mitgründer Peter Rehse engagieren. Und damit komme ich fast zum Ende. Ja, ich will aber ganz zum Schluss noch eine Episode aus Jan Potockis Handschrift von Saragossa bemühen. Diesen fantastisch verschachtelten Roman hatte ich schon bei der Antrittsvorlesung mit anderen seiner gefühlt unendlich vielen Geschichten in Anspruch genommen. Also, ein gewisser Van Berg, Kommandeur der Wallonischen Kompanien, ein bekennender Trinker und Spieler, rettet mit seinen Soldaten in einer Schlacht im spanischen Erbfolgekrieg das arg bedrängte Regiment des Herzogs von Medina Sidonia vor dem Untergang. Dafür wird er vom König Philipp V., 1683 bis 1746, mit der bei Mechelen liegenden Freiherrschaft Deulen belohnt, die er aber noch am gleichen Tag für 800.000 französische Pfund an einen Antwerpener Bürger und Heereslieferanten verkauft. Dann erklärt er, dass er nicht nur dieses ganze Geld während der 2 Monate des Winterlagers seiner Truppen durchbringen, sondern dazu noch 100.000 Franken Schulden machen werde. Er rechnete sich aus, dass er, um sein Wort zu halten, täglich 14.000 Pfund werde ausgeben müssen, was in einer Stadt wie Coimbra nicht gerade leicht fiel. Man stellte ihm vor Augen, dass er einen Teil des Geldes auch darauf verwenden könnte, den Armen zu helfen und Menschen glücklich zu machen. Doch Van Berg verwarf diesen Gedanken. Er habe sich vorgenommen, es durchzubringen und nicht zu verschenken. Selbst seine Spielleidenschaft kam nicht in Betracht, denn dann hätte er gewinnen können. Und zudem ist verspieltes Geld nicht durchgebrachtes Geld. Van Berg rekrutierte nun alles, was er an Köchen, Musikern, Schauspielern und anderen Leuten von lustiger Profession finden kann. Und so erlebt Coimbra eine lange Folge von Tagen mit ausgiebigen Tafelfreuden, abendlichen Bällen und Theatervorführungen vor der Haustür des Offiziers. Was er nicht so hurtig ausgeben kann wie geboten, lässt er aus dem Fenster werfen, nach sorgfältiger Abwägung, ob eine solche Handlungsweise der Verschwendung zuwiderlaufe. Sein Leben nimmt zwar dann ein böses Ende, noch bevor er sein Wort zur Gänze erfüllen kann, aber ich halte diesen Umgang mit Vermögen, ein Vermögen, das weit über die sehr großzügige Deckung des eigenen Bedarfs hinausgeht, für weitaus sinnvoller als das, was wir bei vielen Überreichen mit ihren Yachten, Privatjets und riesigen Villen sehen. Van Berg schuf Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region, wenn auch nur vorübergehend. Er bot kulturelle und soziale Teilhabe. Er agierte ökologisch nachhaltig, gemeinschaftsbildend, kulturell anspruchsvoll und vor allen Dingen steigerte er den Lebensgenuss. Und nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere Menschen. Vielen Dank.
Der Historiker Klaus Weber war das mit seiner Abschiedsvorlesung zum Thema Reichtum, Ungleichheit und Verantwortung. Ja, und das war der Hörsaal für diese Folge. Ich habe aber noch einen Hörtipp für euch, der mal nichts mit Wissenschaft zu tun hat, sondern mit Weltliteratur. 1001 Nacht, diese jahrhundertealte Geschichtensammlung aus dem arabischen Raum. Nach diesem Klassiker gibt es einen Deutschlandfunk-Podcast. Und von dem ist gerade die 2. Staffel rausgekommen. Und falls ihr jetzt denkt, 1001 Nacht, das sind doch nur Märchen, lasst euch überraschen. Das Buch hat es nämlich so in sich, dass in westlichen Ländern entschärfte Versionen kursierten, woher eben dieser Ruf dann kam, und es in islamisch geprägten Ländern immer wieder zensiert wurde. Gleich gibt's einen kleinen Teaser. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Damit der grausame König Schahriar sie nicht tötet, erzählt die mutige Schahrasad jede Nacht von Verliebten und Verrückten, Meereswesen und sprechenden Tieren, Bagdad, Persien und China. Und immer an der spannendsten Stelle unterbricht Schahrasad ihre Geschichte. 1001 Nacht, Staffel 2, mit 55 neuen Nächten. Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App.